PPR Superflex Tight End Premium. Marvin Harrison Jr. oder Drake May?
Marvin Harrison.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, herzlich willkommen zur, ja, Devi, zu einer Devi-Episode. Eigentlich sind wir heute Devi Flow sozusagen und nicht unbedingt Dynasty Focus.
Ja.
Ja, ich freue mich drauf. Wie geht's dir? Du hast dich ein bisschen verschnupft angeraten.
Ja, Heuschnupfen-Season, ne? Man kennt's. Also jetzt gerade irgendwie passend zur Aufnahme kam der Nieser und klingt das eben ein bisschen so. Ich hoffe, das normalisiert sich ein bisschen, aber ja, ansonsten eigentlich alles in Ordnung.
Das wird schon. Vielleicht bereiten dir deine Bremer noch etwas Kopfschmerzen, aber es ist immer gut, wenn man vorm ersten Spieltag sich auf einen Wettbewerb dann fokussieren kann. Und jetzt 34 Spieltage lang, ja, gilt es der Weg nach Europa, oder?
Ja, easy, Meisterschaft muss her, ganz klar. Ja. Erstmal Bayern wegputzen, als Rache natürlich, klar.
Sind ja jetzt nach 20 Jahren schon ohne Meisterschaft in Bremen bald.
Ja.
Da wird es mir wieder Zeit.
Das ist wahr.
Genau. Genauso realistisch, wie wir hier ganz am Boden der Tatsachen von den Bremern sprechen. Passt eigentlich ganz gut in den ganzen, in das ganze Devi-Umfeld. Wir wissen heute, bisschen Fun, so ein Mockdraft, zwei Runden Mockdraft zu machen mit Spielern, die uns dann in 2024, 25, 26 in Rookie-Drafts entgegenkommen. Das macht Spaß, da sieht man ganz viel Upside, da sieht man ganz viel Potenzial, aber die Realität ist dann eigentlich doch eine andere, wenn wir das Ganze, wenn wir gucken, was wir vor zwei Jahren da gemacht haben mit 22er und 23er und 24er Klasse, dann sah die Realität am Ende auch anders aus. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich immer gucken, was erwartet uns da die nächste Zeit. Gerade im Hinblick auch auf unsere Rookie-Draft-Picks in Dynasty. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns dem Ganzen heute widmen. Bevor wir das aber machen, haben wir noch zwei News. Die erste ist, dass Zeke Elliott jetzt zu den New England Patriots gewechselt ist, könnte man sagen. Er hat da einen Vertrag unterschrieben. Er hat sich von den Dallas Cowboys losgesagt und sie sich final jetzt auch von ihm. Kein neuer Deal in Dallas. Hin zu den Patriots. Du bist ja großer Ramondre-Fan auf einer Skala von 1 bis 10. Wie besorgt bist du da für Ramondre?
Naja, also ich sag mal, es ist natürlich dämpft das meine Erwartungen schon ein bisschen. Klar, Sieg wird da einschneiden. Also ich glaube dennoch, dass Ramondre der Starter ist und auch der Leadback ist, aber klar, der cuttet halt rein und gerade so Goal-Line und solche Geschichten, glaube, das kann schon ein bisschen, die Erwartungen müssen ein bisschen gedämpft werden, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es war klar, also was heißt, es war nicht klar, dass einer vom Kaliber Sieg kommt, aber dass Ramondre da nicht das ganze Jahr komplett alleine machen kann, war auch irgendwie offensichtlich und nur Kevin Harris. Wie heißt der Kollege hier, der Flitzer nochmal?
Ja.
Ach, ich hab's auch wieder verdrängt. da waren schon wenig Buddies. Also die Buddies waren da, aber halt auch gar nichts NFL-Erfahrenes.
Nee, genau.
Und da, es war klar, dass das passieren kann. Ja, hätte man sich natürlich anders gewünscht, wäre mir auch lieber gewesen als Ramondre-Owner, wenn hier mehr so ein Damian Williams-Type oder so gekommen wäre, um noch ein bisschen bisschen Snaps zu nehmen. Aber ich glaube schon, wie du auch sagst, ich glaube, Ramondre wird der Third wird im Third Down auf dem Feld stehen. Ich glaube, dass er auch den Großteil der Goal-Line immer noch hat. Klar wird Sieg jetzt seine Touchdowns machen, aber am Ende sollte es schon passen.
Ja, Pierre Strong war übrigens
Strong,
den du gesucht hast. Genau. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ne? Sieg halt bekanntermaßen extrem guter Pass-Pro-Back. Also wirklich spannend, wie nachher die Aufteilung da ist. Also ja, schauen wir mal.
Das stimmt. Er ist halt aber als Receiver nicht
genau.
gut.
Genau. Das ist halt wiederum, also da kann man für beide aber einen Case machen durchaus, auch an der Goal-Line und so.
Ja.
Also ja, ich glaube einfach, das könnte so ein Split werden, irgendwie 60-40 zugunsten Ramondre und vielleicht sogar mehr für Ramondre.
Da wäre ich sogar noch bullischer.
Ja, vielleicht 65, 35. Und ich glaube, daraus kann er genug machen, um sehr, sehr, sehr fantasy-relevant zu sein.
Sieg.
Nein.
Oder
Ramondre. Ja, also Sieg würde ich nicht. Also Sieg ist ein guter Handcuff, aber mehr glaube ich auch nicht.
Ja, also Ramondre, da würde ich schon, da hoffe ich schon natürlich auf mich. Ich war jetzt nur wegen fantasy-relevant, dachte ich mir, kann Sieg vielleicht, ja, je nach Matchup mal sein. Aber klar, Ramondre, ja, Top 10 Season muss da, wer ist jetzt schon, glaube ich, das klare Ziel, dass man da sieht. Gut, der zweite große Name, der sich jetzt einem neuen Team angeschlossen hat, ist Dalvin Cook nach der ganzen Saga und irgendwie, ja, da kam er nicht recht unter. Haben wir jetzt bei den New York Jets gelandet. Auch hier, was sagst du, wie concerned bist du hier wegen Breeze?
Ja, gut ist das nicht, ne? Aber andererseits natürlich, also wenn Breeze fit ist, dann sollte auch Dalvin Cook klar ausstechen. Aber klar, also ich kann mir schon vorstellen, dass da Cook gerade am Anfang der Saison schon eine relevante Workload auch sieht. Also den haben die nicht geholt und der hat da irgendwie 7 Millionen garantiert bekommen, also plus nochmal 1,5 Boni irgendwie war es, glaube ich. Das ist jetzt schon auch ordentliches Geld. Also das ist jetzt kein, wir cutten dich in Week 2, weil wir dich nicht mehr brauchen, Geld, sondern das ist schon fester Bestandteil des Teams und ja, das dämpft auf jeden Fall die Erwartung für Breeze, muss man schon so auch sagen.
Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass er definitiv am Anfang ein bisschen, dass sie ihm Zeit geben werden, da wieder reinzukommen.
Ja.
Inwiefern das dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch einen klaren Shift gibt hin zu Breeze später in der Saison. Aber ja, ich denke, das wird echt, ich könnte mir vorstellen, absolut 50-50-Aufteilung, so die ersten Wochen, dass beide einfach dran kommen und je nachdem, wie Breeze dann auch, wie das Knie reagiert und so, können sie halt jetzt, und das ist aus Jets Sicht natürlich angenehm, können sie halt ihn dann sofort schonen, bisschen rau zurückhalten, wirklich langsam ranführen und haben mit Dalvin eine solide Alternative.
Ja, ist halt eine Versicherung auch, ne? Wenn Breeze halt nicht fit ist.
Absolut, absolut. Aber ja, schon ein herber Schlag ist natürlich auch bei Running Backs generell in Dynasty so, da möchte man im Rookie-Contract schon die Production haben. Jetzt muss man sehen, was in diesem Jahr wirklich geht. Man geht natürlich Stand jetzt davon aus, dass er dann 2024 die volle Workload wieder bekommt. Aber ja, es ist so ein bisschen, ja, wir hoffen einfach mal drauf, dass es nicht so eine Javonte 2.0-Nummer wird. Gut. Und der, da müssen wir ja auch mal sehen. Der könnte ja jetzt die volle Workload daraus kriegen. Also könnte ein Sample werden für die weitere Breeze-Karriere. Wenn wir da mehr wissen.
Schauen wir mal, wie viel Wert das in der Denver Offense hat dann
tatsächlich. Ja, gut, das ist definitiv ein Punkt. Okay, gut, ja, die zwei Punkte, vielleicht ganz kurz so, wenn du jetzt halt Contender bist, Sieg und Cook, für dich irgendwie interessant oder sagst du, boah, komplett jetzt ein riesen Abfuck, wenn du sie am Team hast, was machst du damit?
Cook, nicht ganz uninteressant, finde ich, weil der auch noch deutlich besser war letztes Jahr, also der ist natürlich trotzdem auch alt, aber da kann die Regression irgendwann eintreten, aber naja, warum nicht mal, wenn du, also du musst wahrscheinlich keinen First-Rounder mehr für ihn bezahlen, so, und dann für einen Second-Rounder oder für einen Second-Plus irgendwie, kann man schon mal probieren.
Ja, Okay. Ja, ich bin gespannt, wie das alles kommt. Lenny ist ja auch noch am Markt. Da bin ich auch gespannt, wo der am Ende unterkommt. Aber auf jeden Fall ganz solide Kandidaten, die man, glaube ich, einfach mal holen kann. Also Sieg hier auch dabei würde ich keinen Second mehr bezahlen. Solange hier mit Ramondre nichts ist, kann man natürlich, wenn man jetzt sagt, gut, ich habe hier irgendeinen garantierten Late Second, kann man mal rauswerfen, ist halt dann für einen High-Quality-Backup irgendwie und man weiß nie, was ist, aber ja, das ist ja mit allen Running Backs so und mit allen Handcuffs in Anführungsstrichen.
Ja.
Gut. Dann das dazu. Ich würde sagen, damit gehen wir jetzt rein in die Werbung und wie immer machen wir hier Werbung für uns selbst. Phil, wo kann man uns denn folgen?
@DynastyFlo bei Twitter, @49erFlo, @Phil8190. Genau, alles bei Twitter bzw. X.
Ah ja, stimmt.
Bei X. Das aus dem Affentheater. Naja, Gott. Jedenfalls, genau, da könnt ihr uns gerne folgen und in unseren Discord kommen und ja, unterstützt uns auch, indem ihr uns bewertet vielleicht bei der, also gut, natürlich nur immer, ist klar. Und unterstützt uns auch gerne anderweitig, Flo, wie geht das?
Ja, wenn ihr uns monetär supporten wollt, dann gerne über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Freut uns natürlich sehr, dann können wir das hier alles am Laufen halten. Und ein kurzer Aufruf von meiner Seite an unsere Hörerschaft, falls irgendjemand IT-Skills hat, meldet euch gerne bei mir. Ich habe nämlich nach wie vor ein bisschen technische Probleme mit meinem Laptop. Ich habe das Gefühl, ich bekomme ihn nicht mehr richtig aufgesetzt. Denn ich habe hier, ich bekomme bei der Aufnahme mit diesem Laptop beim Mikrofon nur eine sehr kratzige Tonspur hin. Schlechte Qualität, liegt nicht am Mikro, das ist schon getestet. Funktioniert auch auf anderen Geräten. Ich habe es auch mit einem anderen Mikro, das gleiche Mikro einfach nochmal beim gleichen Laptop probiert. Hat auch nicht funktioniert. Er ist jetzt einmal neu aufgesetzt, ist besser geworden, aber auch nicht richtig gut. Deswegen nehme ich jetzt hier mit dem separaten Laptop auf und wir telefonieren noch so. Phil hört mich okay, aber nicht in bester Qualität. Das heißt, falls es draußen jemanden gibt unter unseren Hörern, der Ahnung hat, wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn jemand, wenn wir da vielleicht mal uns austauschen könnten. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir dann auch rüber zum Thema des heutigen Tages und das ist unser Devi Mock Draft. Die College Football Saison startet etwas früher als die NFL Saison und Phil, hast du schon, ich sag mal, du bist ja schon immer eher der College-Fan von uns beiden gewesen. Ich habe gehört von unserem Hörer Bruno, bei dem ich auch schon den ein oder anderen College-Football-Abend verbracht habe, dass es den ESPN-Player nicht mehr gibt. Das ist dramatisch für alle College-Fans. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht die Vorfreude auf College-Football aus? Wirst du wieder dabei sein auf The Zone oder wird es schwierig?
Ja, also ich sag mal hin und wieder, wenn es sich einrichten lässt, ne? Also ich glaube einfach, dass es dieses Jahr relativ wenig, also sowieso bei mir bislang mit Football, also NFL-Hype wird natürlich wieder kommen, ganz klar, so, aber College muss ich mal sehen, also wie das wirklich auch in den Zeitkalender, in den Zeitplan passt und sicherlich die guten Matchups, ne, die Top-Matchups sicher, werden sicher geguckt und ja, wie gesagt, sonst so, wie es eben die Zeit zulässt.
Ja, Phil ist erwachsen geworden mit uns allen hier. es ist übel, es ist schlimm. Aber ja, also Woche 1 geht ja, Week 0 kann man sagen, ist ja der 26. August, der Samstag. Ja. Da sind es aber wirklich relative Trash-Matchups. Notre Dame und USC spielen allerdings. Das ist ganz spannend vielleicht für alle Fans. Und danach geht es dann am 1. September-Wochenende wirklich los. Dann kann man auch die größeren Colleges sehen. Aber zumindest auf den ersten Blick, muss ich sagen, sticht mir jetzt auch kein Matchup ins Auge, bei dem ich sage, da muss man sich auf jeden Fall hinter den Fernseher klemmen und muss sich die Nacht um die Ohren schlagen. Ich bin gespannt, was da so rauskommt und ich freue mich natürlich auch auf mein, ich werde gespannt mein C2C-Team verfolgen, wie sich das in Woche 1 so macht.
Ja, das klingt gut. Ja, ich bin da auch echt gespannt. Also, aber ja, mal gucken. Also, natürlich, wenn man da die guten Matchups hat, ja, aber ja, da muss man gucken. North Carolina, South Carolina spielt zumindest am ersten Spieltag quasi. Oder in Week One. Und LSU gegen Florida State, vielleicht auch noch
Ah
interessant.
ja, naja, auch ein gutes
Ja, also so
Matchup,
ein
ja.
paar, ne, aber man
Klangvolle
muss schon
Namen.
gucken. Ja. Ja,
Das stimmt.
auf jeden Fall. Also bei mir ist es vor allem immer so gewesen, mit Hinblick auf die NFL, ne, College Football, mit Hinblick auf die NFL zu gucken und diese Spieler zu scouten. Und ja,
Ja.
da schauen wir mal.
Ohio State am 24. September gegen Notre Dame. Zu dem Zeitpunkt werde ich schon in den USA sein. Und ich glaube, da habe ich durchaus Interesse. Vielleicht finden wir uns da dann abends auch irgendwo in der Sportbar ein, um den Spaß da zu verfolgen. Das werde ich doch, auch wenn ich mit drei Nicht-Football-Fans unterwegs bin, das natürlich macht es ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber ja, ich bin gespannt. Man kommt ja eigentlich nicht drum rum, wenn man drüben ist, ehrlicherweise, weil egal wo du essen gehst, es sind mindestens fünf Fernseher irgendwo an der Wand befestigt.
Ach Gott, wie schlimm.
Ja, übel, übel. Sowas geht gar nicht. Gut, okay. Also, so viel dazu. Also unser Mockdraft findet natürlich in unserer allseits bekannten, ja, in Anführungsstrichen, Umgebung statt. Superflex Settings, PPR, Scoring und Tight End Premium von ja 0,5. Und wir spielen mit ja so ganz normalen Settings, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, drei Flexes. Und ich würde sagen, wie immer überlasse ich dir die Stage für den ersten Pick. Und du darfst dir deinen Favoriten, der aktuell noch am College spielt, aussuchen.
Ja,
Und warum ist es Spencer Rattler?
ja, wenn wir jetzt im Jahre 2021 wären, dann könnte man vielleicht drüber
Ja.
nachdenken, aber ja, also nee, die Wahl ist hier jetzt wirklich nicht so ganz schwierig. Also ja, derjenige, den ich hier auswähle, ist Caleb Williams, Quarterback USC. Caleb Williams ja, ist transferiert von Oklahoma, ne? Richtig. Genau, zu USC, zusammen mit seinem Coach, Lincoln Riley, der jetzt Coach der USC Trojans ist und ja, liefert ab. Und es gilt so ziemlich als das größte Quarterback-Talent seit Patrick Mahomes. Mal schauen, ob er diesen Erwartungen oder seit Trevor Lawrence kann man vielleicht sagen, mal schauen, ob er diesen Erwartungen gerecht werden kann letztlich, aber bringt halt auch für Fantasy alles mit. Hat also ist sowohl ein guter Passer als auch ein guter Rusher. Ja, bringt das komplette Paket mit, kann halt für Fantasy auch echt cool werden und dementsprechend Caleb Williams, mein erster Pick.
Ja, ist halt wirklich super spannend. Irgendwie, ich meine, ich will nichts Falsches sagen, aber entweder ist es ein, hat er einen super Arm, auf jeden Fall, er kann den Ball überall hinwerfen. Er ist mobil, flink, absoluter Playmaker, gerade auch out of structure, Wahnsinn und macht richtig Spaß anzuschauen. Deswegen kommen natürlich, und die Vergleiche sind unfair, keine Frage. Es kommen immer die Mahomes-Vergleiche, aber ja, ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass er ein zweiter Patrick Mahomes ist, das weiß jeder, wie gering die Chancen
Ja.
sind. Aber dass wir hier über einen dauerhaften Top 5 bis Top 8 Dynasty Quarterback sprechen, die Wahrscheinlichkeiten stehen gar nicht so schlecht. Und wenn man die Chance darauf hat, dann denke ich, muss man hier an 1 zuschlagen. Da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz werde ich mir beim zweiten Pick jetzt nicht auf diese Chance gehen mit dem Top-Quarterback. Denn wie ich das schon in der Eingangsfrage ja so ein bisschen in den Raum geworfen habe, denke ich, gibt es hier an zwei eben Debatte zumindest mal, welchen Spieler man hier nehmen kann. Und ich schließe mich dir da an. Auch ich gehe mit Marvin Harrison Jr. an 2, Wide Receiver von Ohio State. Und ja, ich war vor der letzten Saison tatsächlich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ob er das wirklich so sein kann, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass er doch zu sehr so der George Pickens-Type ist, der einfach ridiculous Catches macht und so und all die Athletik hat und wunderbar, aber kann er auch ein Separator sein, kann er eine richtig Top-Alpha Nummer 1 sein und ich denke, das hat er in seiner zweiten Saison sehr eindrucksvoll bewiesen. Der Junge ist absolut brutal, Beast und bester College-Football-Wide-Receiver, glaube ich, der im Moment unterwegs ist. Und ich freue mich, der wird ab Tag 1 auch in der NFL funktionieren. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wird wahrscheinlich ein Instant-Top 5 Dynasty-Wide-Receiver sein, in dem Moment, wenn er durch den Draft durchgelaufen ist. Ja, da steht schon so ein bisschen der nächste Jamar Chase, glaube ich, drauf. So für jeden ist es die Erwartung, ob er das dann wirklich halten kann. Okay, das muss man sehen. Das ist natürlich eine unfassbar hohe Latte, die man da anlegt. Aber dass er in das, dass er instant auf dem Level von, also Value-Level von Garrett Wilson, Jalen Waddle, Amon Ross and Brown und so weiter, da irgendwie in dieses zweite Tier reinkommt, da bin ich mir relativ sicher. Ich mache mir, das ist auch so ein hoher Floor, da kann dieses Jahr eigentlich nichts passieren, wenn er einfach nur fit bleibt. Der müsste auch gar nicht spielen. Ich bin mir sicher, der müsste nicht spielen und wäre wie Jamar Chase ein Top-5-Pick im nächsten Draft. Also, ja. Marvin Harrison, meine Nummer 2.
Ja, also, ne, hat man ja im Eingang gehört. Wäre auch meine gewesen. Ja, auf jeden Fall ein spannender Spieler. Also, kann man nicht anders sagen und da kann man sich drauf freuen. Ja, also ist, glaube ich, so sicher, wie es eben sicher sein kann für einen Pick an der Stelle. Wie gesagt, auch 24er Klasse dementsprechend. Also
stimmt,
cool. Richtig, und wie gesagt, kann man nicht dazu sagen. Stand heute sehr wahrscheinlich ein Top 10 NFL-Pick. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht sogar Top 5. Also, naja.
Müsste schon ein schlechtes Jahr kommen, dass das noch wackelt, ja. Auch ja. Der Name allein ist es halt schon, denn für alle, die vielleicht noch nicht lang dabei sind, Vater, sehr, sehr bekannter NFL-Wide Receiver auch gewesen und tatsächlich bringt er hier, scheint er, also das wäre natürlich, das gibt es ja wirklich nicht oft, dass du so Superstar als Vater und dann nochmal Superstar der Junior, das wäre schon super spannend.
Ja, also sein Vater mit Peyton Manning zusammen bei den Colts gespielt, auf jeden Fall sehenswerte Highlights, kann man sich mal angucken, wobei der jetzt nicht so riesig war wie der Junior.
Ja.
Aber
ja. Ja, guck mal, wie groß der Junior wirklich wird, ne?
Ja.
Wissen wir ja noch nicht.
Ja, aber aktuell mit 6-3 gelistet, also.
Ja, genau, aktuell mit 6-3 gelistet, am Ende ist er 6-1 oder so, wäre auch okay.
Genau, 6-0 und ein bisschen. Ja.
5-10 auf einmal. Nee, ja. So schlimm ist es nicht. Da sieht man auch, dass er ein bisschen über, dass er über 6 groß ist.
Ja, das denke ich auch schon. Genau. Ja, dann kommen wir zu meinem Pick an der Nummer 3 und hierbei gehe ich mit Drake May, Quarterback North Carolina Tar Heels. Ebenfalls aus der 2024er Klasse. Ja, der Gute hat mit 6,5 und 220 Pfund fast Gardemaße, zumindest den Frame. Also ich glaube, da wird noch ein paar Pfund draufpacken. Ja, genau, Nachfolger von Sam Howell bei North Carolina. War schon hochgeranktes Prospect, also war ein hoher Four-Star, glaube ich. Ja, und hat das letztes Jahr übernommen, eindrucksvoll. Letztes Jahr wirklich da über 4000 Yards, 38 Touchdowns bei 7 Interceptions aufgelegt, dazu noch knapp 700 Rushing Yards, also auch tatsächlich mobil und spannend auf jeden Fall. Man muss dann mal gucken, wie North Carolina Quarterbacks gesehen werden, aber aktuell auf jeden Fall Quarterback 2 in der Klasse und sollte auch hochgehen, wenn nichts Überraschendes passiert, bringt alle Tools mit und kann dann eben auch ein sehr, sehr guter Superflex-Quarterback werden.
Wie werden North Carolina Tar Heels Quarterbacks gesehen, nachdem Drake May jetzt die MVP-Season spielen wird?
Ja, schauen wir mal. Ne? Also da sagen wir mal, don't scout the helmet, ne? Ohio
Ja,
State Quarterback.
so ist es.
Das, er war ja auch immer diese Thematik und naja,
Ja, so
wir
ist es.
schauen mal.
Nee, natürlich. Also es ist ganz klar, das tat zwar irre weh, auch uns beiden, dass Sam Howell da in die fünfte Runde abgerutscht ist, aber
Ja.
nur deswegen jetzt das Gleiche bei Drake May zu sehen, ist, denke ich, unfair. Intangibles sind bei Drake May definitiv beeindruckender. Gar keine Frage, was den Körper angeht und so weiter. Und ja, wer wahrscheinlich im Nachhinein also ein bisschen tiefer gegraben hat, was irgendwie die NFL im Hintergrund schon über Sam Howell gesagt hat, hätte man es wahrscheinlich schon ein bisschen früher auch merken können, dass da vielleicht entweder haben halt einfach die Old Heads da noch so viel zu sagen und die haben wir vielleicht ein bisschen abgetan oder ignoriert. Aber Drake May sollte jetzt halt nicht in ähnlicher Form leiden, was Draftkapital angeht. Gut, mein zweiter Pick jetzt an der Nummer 4. Ich war gerade schon mit Marvin Harrison Junior, habe ich auf der Wide Receiver Position zugeschlagen. Ich werde das Ganze nochmal tun. Ich werde sogar wieder bei The Ohio State University zuschlagen. Ich schnapp mir seinen kongenialen Partner, den Justin Jefferson zum Ja'Marr Chase quasi, um wirklich ganz niedrige Ansprüche zu stellen. Emeka Ibuka, bisschen ein Wide Receiver, auch der 2024er Klasse, 5-Star Prospect gewesen, zu Ohio State gegangen, direkt als Rookie ein bisschen geliefert. Nicht viel, gar keine Frage, aber hat es ein bisschen aufs Feld geschafft, was bei Ohio State schon was wert ist. Dann Breakout Season in seinem zweiten Jahr gehabt, 1150 Yards in 13 Spielen. Auch 10 Touchdowns aufgelegt, ist wie gesagt ein kongenialer Partner von Marvin Harrison. Bisschen kleiner, bisschen schmächtiger, wird mit 6'1, 190 gelistet. Was dann da, mittlerweile wird er schon mit 6'1, 203 gelistet. Was da am Ende übrig bleibt, muss ich auch sagen, weiß ich nicht. Wird mich auch nicht überraschen, wenn das 5'11, 190, 195 sind. Aber ich glaube, es ist okay. Wir haben jetzt auch genug Receiver, also ist von den Maßen her noch im Rahmen, was ich ganz gerne habe. Natürlich würde ich mich jetzt gegen 3, 4 Inches mehr nicht wehren, aber glaube ich, kann eine gute Rolle in der NFL auch im Slot spielen und ein flexibel einsetzbarer Receiver sein. Nicht ganz ist halt nicht die DK Metcalf-Kategorie oder AJ Brown, so was die Maße angeht, aber wie gesagt, bei Justin Jefferson hat er auch. Irgendwie gab es Concerns bezüglich der Größe und der könne nur im Slot spielen. Ich denke, das ist dann jetzt auch ein bisschen widerlegt mittlerweile.
Ja, also ich hätte ihn jetzt vielleicht nicht so hoch genommen, aber ist jetzt schon richtig auch, dass er der zweite Receiver vom Board ist und auf jeden Fall vielversprechend und gute Chancen, auch ein Erstrunden-Pick zu sein nächstes Jahr.
Ja.
Dementsprechend passt.
Ich bin gespannt, denn ich verstehe, ich finde auch, hier gibt es also für mich ist hier ein klares Tierbreak. Hättest du hier noch jemanden so im Tier mit Williams, Harrison, May?
Nein, also ich finde jetzt, also nach der 3 ist schon ein Tiebreak eigentlich.
Schon, gell? Ja. Ja, ich bin gespannt, wen du jetzt hier an der 5 nimmst, denn ich habe auch geschwankt, zumindest zwischen zwei Spielern.
Ja, man kann hier wirklich einen Case bestimmt für eine Handvoll Spieler machen, finde ich.
Würde
Also,
runtergehen bis zur 8, glaube ich. Oder vielleicht sogar zu 9 eigentlich. Hier
ja,
gibt es so.
also ich glaube, ja, doch, doch. Also, aber ich habe mich hier letztlich für eine. Ja, auch da wieder Sicherheit ist immer so ein schweres Wort, aber für den aktuellen Running Back 1, arguably aus dem nächsten Jahr, bleibt in 2024 und gehe mit Raheem Rocket Sanders von Arkansas.
Ja. Geiler
Ja,
Spieler.
einfach ein Monstrum, ne? 6'2 groß, 237 Pfund. Also, ja, sind schon irgendwie außergewöhnlich große Maße für einen Running Back.
Derrick Henry.
Ja, genau, in die Range geht's halt, ne? Und einfach ultra produktiv bislang bei Arkansas, sowohl im Rushing Game als auch im Receiving Game, also ist jetzt kein überdurchschnittlicher Receiver, aber er liefert das ab, was man eben abliefern sollte am College und hatte letztes Jahr 28 Receptions, so, also das ist schon auf jeden Fall im soliden Bereich und ja, das passt schon und er ist halt die Nummer 1 Waffe irgendwie in der Arkansas Offense und dementsprechend, ich glaube, wenn er sich nicht verletzt, wird er halt irgendwie auf jeden Fall als einer der ersten Running Backs vom Board gehen und ja, auf jeden Fall Potenzial auch in der NFL gut zu sein und dementsprechend gehe ich da einfach auch mit wenig Risiko oder so wenig Risiko wie möglich ein Jahr noch verbleibend am College und dann sollte das
ja
losgehen.
Also absolut, ich verstehe den Pick komplett, der ist bei mir jetzt auf der 6 gewesen, ich finde aber, man kann den auch hier, wie gesagt, an die 4 nehmen, ja, nur 28 Receptions in Anführungsstrichen, ich habe gerade mal geguckt, waren doch 12% der Arkansas Receptions, die er gefangen hat und ja, das ist halt, das ist jetzt auch eine Offense, da gibt es halt nicht viele Receptions zu machen, gell? Da kannst du, wenn du bei Ohio State spielst, auch als Running Back ein paar mehr Bälle fangen. Deswegen, ich glaube, dass er, selbst wenn er jetzt sicher, man verwechselt ihn jetzt nicht mit einem, weiß ich nicht, DeAndre Swift oder Christian McCaffrey, aber er hat halt gerade mit den Maßen, wenn er zumindest so eingebunden wirst und die Hände okay sind, dann wird er das auch in der NFL tun können, glaube ich. Und wir haben das ja bei Jonathan Taylor schon gesehen, dass der war deutlich weniger eingebunden. Ja. Und auch der hat in der NFL dann ein bisschen Receiving Work bekommen. Ich glaube, er knackt auf jeden Fall ganz locker so diese Mindestanforderungen, die man da haben sollte. Und bin super gespannt auf ihn. Geil, also er ist nicht ganz das Monstrum wie ein Derrick Henry, klar. Und hat nicht ganz diesen absurden Speed dazu, aber er ist schon krass explosiv und ich freue mich echt. Er ist einfach eine richtige Waffe und ich glaube, dass der auch in der NFL ja, auffallen wird als Running Back.
Ja.
Sticht schon heraus. Gut, damit dann rüber zu einem anderen Running Back. Das ist, ja, er ist jetzt meine. Er ist mein Top-Running-Back, der gerade am College unterwegs ist und das ist Nicholas Singleton. Nick Singleton ist, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sie ihn gelistet haben, also 24-7 hat ihn noch mit 6 Fuß 219 Pfund Gardemaße, war ein 5-Star-Prospect, hat sein erstes Jahr erst im College hinter sich, er ist ein Spieler der 2025er Klasse und hat in seinem ersten Jahr bei Penn State mit einem zweiten 5-Star-Prospect konkurrieren müssen. 4-Star-Prospect war der Kollege.
Catron Allen.
Catron Allen, genau. Auch ein sehr, sehr hoher Recruit in der gleichen Klasse. Und ich finde, also der hat auch keine so schlechten Zahlen tatsächlich aufgelegt. Es war jetzt nicht so, dass Singleton hier irgendwie 80% der Workload bekommen hat und den komplett ausgestochen hat, aber ich glaube schon, dass er einfach ein bisschen besser gespielt oder das höhere Ceiling hat als Catron Allen und dass er so allgemein von den Running Backs, die gerade im College sind, das höchste Ceiling hat, sieht super gut aus, gefällt mir gut. Ja, ich habe schon ein bisschen Bedenken, was die Receiving Work angeht. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt. Da muss jetzt auch im zweiten Jahr was kommen. Da muss auch ein Schritt nach vorne kommen. Sonst wird es so ein bisschen, ja, Nick Chubb und also so als Best Possible Outcome. Und das wäre ein bisschen schade. Da müsste er noch ein bisschen was drauflegen, glaube ich.
Ja, also spannender Spieler auf jeden Fall. Große Erwartungen. Kann man nichts gegen sagen, den an der Stelle zu nehmen. Ich lege dann den nächsten Running Back nach und da schaue ich dann tatsächlich schon noch ein Jahr weiter in die Zukunft. Oder wir sind ja in die gleiche Klasse wie Singleton, halt, also ja, weiter als 24 so. Und entscheide mich an der Stelle für Quinshon Judkins von Ole Miss. Judkins war ultra produktiv, hat Zach Evans outplayed, den, ne, werden einige noch kennen. Ich meine, der wurde dann halt auch sehr, sehr spät gedraftet, aber hatte natürlich, war, hatte sehr viel Hype als großes Talent und hat ihn als Freshman halt outplayed, hatte, 600 Yards mehr am Boden irgendwie, ne, hatte 16 Touchdowns bei 274 Versuchen, also schon krasse Zahlen für einen Freshman auf jeden Fall. Und Receiving Work war jetzt nicht zu groß, aber hatte immerhin 15 Receptions, das ist okayisch, aber Ole Miss hat halt den Ball nicht viel geworfen, ne, nur 387 Attempts, also dementsprechend ist das schon okay. Könnte nächstes Jahr nochmal ein bisschen besser werden. Ja, also von daher sollte das alles passen und dementsprechend habe ich ihn hier, wie gesagt, auch auf der 7 und erwarte viel von ihm.
Ja, absolut spannender Spieler. Ich habe ihn auf der 9, aber das auch mehr so ein bisschen wegen der Klasse und da bin ich vielleicht noch, also er hat krass abgeliefert als Freshman und wenn er da, sag ich mal, dranbleiben kann, das jetzt so bestätigen kann, dann glaube ich, kann ich auch dieses, er ist nur ein 3-Star-Prospect, noch mehr ablegen, weil an sich, also hat mir wahnsinnig gut gefallen und er sollte eigentlich auch da weiter das Vertrauen bekommen und soll sich auch weiter durchsetzen. Du hast es ja schon gesagt, Zach Evans, klar, im Nachhinein weiß ich nicht, wie viel haben wir uns da eigentlich halt wegen des Recruiting-Profils und so und wegen der hohen Erwartungen hat man sich vielleicht doch zu sehr blenden lassen, aber trotzdem, ja, dass du von einem dass ein Freshman so jemanden einfach mal im Vorbeigehen verdrängt und so eine Saison auflegt, absolut outstanding, super cooles Talent und hoffentlich kann er es halten, damit wir da 25 ein schönes, ein richtig gutes Running Back Duo haben, vorneweg in den Rookie Draft. Ich glaube, ja, jetzt habe ich mir auch überlegt, ob ich hier mit dem nächsten Running Back gehen soll, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich jetzt auf einen anderen Spieler. Ich gehe mit dem, ja, kann man sagen, mit dem Devy Tight End. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich so bezeichnen. Es ist ein bisschen, ich tue es nicht unbedingt gern, weil ich schon sage, okay, einen 8. Tight End zu nehmen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch zu oft das schon gesehen, dass Tight Ends, die am College produktiv sind, dann sich trotzdem schwer tun, das in die NFL zu übertragen. Das Draft-Kapital weiß ich nicht, ob das schon hundertprozentig gesichert ist. Ich spreche natürlich von Brock Bowers, Tight End von Georgia, aber der Kollege ist zwar ultra produktiv, also als Tight End im ersten Jahr 882 Yards aufgelegt und im zweiten 942 Yards, das in der Georgia Offense jetzt nicht unfassbar produziert durch die Luft, ist schon super gut. Natürlich trotzdem, er wird gelistet mit 6'4", 230. Und das ist jetzt für einen Tight End natürlich schon, naja, da würde man sich schon wirklich 20 Pfund mehr wünschen oder zumindest 15. Jetzt ist halt die Frage, wie wird seine Rolle da in der NFL sein und kann er das übertragen, was er da bei Georgia macht? Ich glaube, man muss es einfach abwarten. Ich habe da auf jeden Fall Bauchschmerzen, dass er ein super Tight End Producer in der NFL wird, aber trotzdem glaube ich, habe ich zu viel Bock drauf, ja, auf der Position den Unterschiedsspieler zu bekommen, als dass ich ihn hier liegen lassen möchte. Deswegen gehe ich hier mit Brock Bowers in der 8.
Ja, ist wirklich Risk-Reward. muss man sehen. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie der sich nachher entwickeln würde, also oder wird. Ja. Das ist schon spannend, aber klar, ein paar Fragezeichen sind auf jeden Fall da, aber gut, er hat im College auch produziert, obwohl er anders heißt ist und mal gucken, also ich hoffe mal, dass er das auch überträgt.
Gut. Was glaubst du, was er, wie Draft-Kapital concerned bist du bei ihm?
Oh, nicht so, also ich glaube, also zweite Runde wird er safe sein.
Ja.
Und das ist sein Floor, glaube ich, und dann mal gucken, was nach mal oben hingeht. Sehen.
Okay.
Einzig, ich glaube halt nicht, dass er irgendwie Top 10 Draft-Kapital kriegt, weil halt zu anders heißt und so. Ich glaube, da ist er nicht komplett genug für die NFL für. Gut. Absolut. Ich gehe an der Stelle mit einem Freshman.
Ui.
und gehe mit dem Erbe von Bijan Robinson. Und zwar mit Cedric oder CJ Baxter Jr., Five-Star von Texas. Ja, ich glaube einfach, die Offense ist dafür gebaut. Wir haben es mit Bijan und Roschon Johnson gesehen. Die Offense ist dafür gebaut, für auch einen produktiven Running Back hervorzubringen. Sarkisian hat das auch drauf und Baxter sollte da früh auch Spielzeit sehen, glaube ich. Und dementsprechend ist zwar erst ein Pick für 2026, aber hier an der Stelle, denke ich, kann man auch mal für die Fans swingen und deswegen Cedric Baxter an der Stelle.
Super spannend. Ich habe, kann ich ja mal mit dir und unseren Hörern teilen, in meiner C2C-Liga hatte ich im College Pick Nummer 2 und ich habe Cedric Baxter da gedraftet, quasi im Supplemental oder im Freshman Draft, wie auch immer man das dann nennen möchte. Ja. Da glaube ich, da hätten die meisten schon, wären mit den Quarterbacks gegangen. Zumindest ADP war relativ klar bei Arch Manning. Ich glaube, Nummer 1 ging, glaube ich, Dante Moore heißt er, der Quarterback, ja, von UCLA.
Ja.
Und ich meine, er war so, ja, genau, und dann war es weit offen und dann konnte man hier mit Malawi Nelson oder Arch Manning oder die nächsten Freshman Quarterbacks, Nico Yamavea, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Und ich bin auch mit Baxter gegangen und ich finde genau das gleiche wie du. Erbe von Bijan, die stehen auf Running Backs dort, da kann man richtig. Und ich finde, er sieht natürlich super aus, so mal als Prospect. Das
ja, Gardemaß, alles, also bringt eigentlich alles mit, so klar. Ich finde aber auch, der Weg für einen Five-Star-Quarterback hin zum NFL-Draft ist halt wesentlich holpriger als der eines Running-Backs. Ne? Ich meine, selbst wenn ein Running-Back in Runde 3 gedraftet wird, ist es zwar nicht das, was du dir erhoffst, aber dann hast du immer noch einen gewissen Wert. Wenn ein Quarterback irgendwie in Runde 3 oder 4 oder sowas geht, dann kannst du eigentlich sagen, gut, Haken dran, weg.
Super. Ja, auch wie viele der Quarterbacks, die dann wirklich relevant werden oder die in Drafts gehen oder wir in Rookie-Drafts in den ersten zwei Runden, sage ich mal, nehmen, wie viele, oder in den ersten anderthalb Runden, das ist vielleicht mal so Top-18-Pick, wie viele davon waren wirklich die Five Stars? Mit Lawrence und Fields hatten wir da, das sind so die aus der letzten Zeit, die mir einfallen. Burrow, ja, okay, war natürlich auch ein gutes Prospect, aber war auch ein sehr, sehr langsamer Start in die Karriere. Also und sonst sind das ganz oft ja auch wirklich Spieler, die von tiefer kommen. Und man verliert auf dem Weg halt so wahnsinnig viele. Vielleicht ist es ein bisschen falscher Bias. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es bei den Running Backs ein bisschen zuverlässiger ist, was die Top Prospects angeht.
Ja, also er war ja, glaube ich, der Nummer 1 Running Back in der Klasse.
Ja. Ja.
So gerade diese Prospects sind halt oft, dass die irgendwie durchkommen.
Ja, ja.
Also das ist schon so.
Ja, doch eine wahrscheinlich leichter, irgendwie doch leichter vorherzusehende Position als die Quarterbacks. Gut, das war jetzt der erste Freshman von Bord. Ich gehe an der Stelle jetzt nochmal mit einem bekannten Running Back. Und zwar, ja, ich mache hier The Ohio State All-Star-Team quasi. Das ist jetzt under 10. Ich gehe mit Trevion Henderson. Ich glaube, früher gegangen, würde ich behaupten. Ja. Er hat definitiv gelitten unter seinem Sophomore-Year. Am College hatte mit Verletzungen zu kämpfen, war einfach ein bisschen eine Seuchensaison für ihn also für Ohio State. Ist jetzt wenig überraschend, sehen dann auch andere Running Backs gut aus. Ich glaube trotzdem, Trevion Henderson hat ein gutes Skillset. Mir gefällt nach wie vor die Size, die er hat, oder ist halt, glaube ich, gut genug. Er ist ein Five-Star Prospect gewesen, der als Freshman abgerissen hat. Er war einer dieser, okay, bester Running Back der Klasse unter den Prospects. Ich glaube immer noch dran, dass er das halten kann und wieder bestätigen kann jetzt im nächsten Jahr. glaube, ich will, möchte Travion Henderson hier noch nicht abschreiben und deswegen gehe ich mit ihm, auch wenn sich das nicht besonders sexy anfühlt, muss ich auch dazu sagen.
Nee, fair, fair. Also er auf jeden Fall, wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt, hat er auf jeden Fall die Chance, wieder abzuliefern. Also die Offense bietet da auf jeden Fall alle Möglichkeiten, zumal auch natürlich irgendwie ein Quarterback spielt, der jetzt nicht so erfahren ist. Das heißt, vielleicht werden sie im Verhältnis für ihre Verhältnisse ein bisschen weniger werfen, so, und eher gucken, dass sie vielleicht das Run-Game pushen. Und ja, also da kann er halt glänzen und ja, hat auf jeden Fall die Möglichkeit auf eine Comeback-Season, aber einfach durch diese versaute letzte Saison muss man ihn hier vielleicht
Ja.
ein bisschen konservativer sehen. Wenn das jetzt noch ein solchen Jahr wird, dann hat er es auch die Möglichkeit größer, dass er dann eben erst später geht, ne? Das ist so
Ja,
die
dann.
Downside, die da mitschwingt, weswegen er wahrscheinlich jetzt nicht mehr an gewohnter Stelle irgendwie, sonst
Ja.
wäre er wahrscheinlich mindestens die 4 gewesen, aber ja, das ist eben nicht
Ja.
mehr der Fall und ja.
Es ist nicht mehr das perfekte College-Profil. Das ist ganz klar. Er hat jetzt eine Durchhängersaison gehabt. Und wenn das wieder, wenn er nicht fit bleiben kann, ist ja, dann wird er nicht declaren. Das
Ja.
ist auch klar. Und dann sprichst du von einem Senior. Naja, 2 schwache Jahre. Dann mal sehen. Kannst du auch schnell replaced werden. Wer weiß, ob es dann ins Portal geht. Muss man alles sehen. Und dann plötzlich bist du bei, oh, war doch nur eine mega Freshman-Season.
Ja.
So ist es halt. Die Welt dreht sich weiter. Under 11 bist du jetzt wieder dran.
Da bin ich wieder dran und da kann man jetzt einige Wege einschlagen. Ich gehe hier aber mit Braylon Allen, Running Back aus Wisconsin. Und ja, Braylon Allen ist einfach auch ein absolutes Monstrum. Der ist nämlich auch 6'2, ähnlich wie Raheem Sanders, aber nochmal ein paar Pfund schwerer gelistet. Ja, also Man Among Boys kann man da sagen. Dazu noch auch ultra jung, glaube ich. Also ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wann er genau geboren. Also der ist, auf jeden Fall wird er auch sehr, sehr jung in die NFL kommen, wenn er dann deklärt. Und so, ich gucke gerade, ja, 19,5 Jahre ist er aktuell alt, also der wird mit 20,5 quasi dann sein erstes Spiel machen. So, und das ist natürlich auch wieder geil dazu, wie gesagt, diese Maße, ultra produktiver Rusher, Derrick Henry-Vergleich liegt da auch nahe, nicht der ultra produktivste Spieler im Pass-Game, so, das ist auch klar, da ist das Ceiling begrenzt, aber irgendwo auf jeden Fall ein Running Back, der eine Rolle haben wird, der auch eine Möglichkeit hat, hochgedraftet zu werden und auch eben ein Leadback zu sein, er carried die Load halt am College schon, hat beide Jahre, in denen er jetzt gespielt hat, um die 200 Rushes gehabt und jedes Mal auch produktiv damit gewesen. Ja, deswegen, also irgendwie, ich sehe da einen sehr hohen Floor, auch so für die NFL einen sehr hohen Floor. Das Ceiling ist halt nicht top-notch, aber hilft halt trotzdem, so einen Running Back zu haben.
Ja, würde ich auf jeden Fall. Also super spannender Spieler. Ich bin, ja, muss man dann einfach, glaube ich, gucken, wofür es reicht. Aber definitiv auch bei mir hier jetzt in diesem Tier gewesen an Spielern, die ich auf dem Zettel gehabt hätte für den Pick, wenn ich dran bin. Und ja, athletische Running Backs nehmen wir doch immer gerne. Wenn sie jung sind, noch dazu, umso lieber. Ich glaube, jetzt an der 10, ja, gehe ich mit einem Spieler, da sage ich mal, das ist jetzt wirklich Upside und wenig, wenig Floor. Jetzt ist der erste Quarterback bei mir fällig und es ist ein Spieler, der eben jetzt nicht, also ich möchte hier keinen Freshman, ich nehme einen Sophomore, der aber ja im Prinzip. Kann man trotzdem als Freshman quasi bezeichnen, hat letztes Jahr 70 Dropbacks nur gehabt. Drew Allar von Penn State. Finally ist Sean Clifford nicht mehr da, hoffe ich zumindest. Also außer ich bin jetzt irgendwie völlig.
Nee,
Nee,
das ist
er
bei den
ist ja
Packers.
gedraftet. Genau. Sean Clifford ist ja jetzt bei den Packers gelandet in Runde 5. Endlich nicht mehr bei Penn State, um irgendwie. Ja, die Pipeline zu blockieren, da ist ja schon Will Levis verzweifelt daran. Und Drew Allar, glaube ich, hat einfach, ist einfach ein super Toolsy-Typ. 6'5 groß, also so gerade Maße, wie man sich's vorstellt, hat einen riesen Arm. Man kann, glaube ich, möchte jetzt nicht zu viel in diese 59 Passversuche von letztem Jahr reininterpretieren. Das, glaube ich, kann man, wenn da ein Quarterback mal für ein paar Snaps in Garbage Time aufs Feld kommt, das kann man nicht werten. Es ist ein reines Wetten auf Intangibles und darauf, dass er in dem Quarterback-Room der talentierteste ist oder jetzt hat, zumindest auch mal in Anführungsstrichen der erfahrenste unter den Talentierten. Und ja, einfach mal sehen. War eben ein Five-Star-Prospect und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt im Draft angekommen, wo ich sage, Risk-Reward ist für mich in Ordnung, auch mit so einem Spieler zu gehen.
Ja, ich mache dann weiter und also zu Allah, einfach dadurch, dass er nicht gespielt hat, kann man wenig sagen, finde ich. Genauso geht es mir auch. Der hat zwar ein wenig mehr gespielt, denjenigen, den ich nehme, aber ist auch ein Quarterback aus der mutmaßlich 25er Klasse. Und der hat DJU abgelöst bei Clemson. Und zwar handelt es sich um Cade Klubnik. So, der hatte hier immerhin 100 Passversuche, also der hat schon auch Spielzeit gesehen. Das war alles ganz okay, aber also wirklich ernsthaft bewerten will ich die Saison da noch nicht. ja, einfach mal aufs nächste Jahr schielen und da Clemson Quarterback halt irgendwie, das löst dann schon so ein paar optimistische Gefühle aus. Und deshalb würde ich jetzt hier den Shot auf ihn an der Stelle wagen.
Ja, verstehe. Absolut. Kann man, glaube ich, in dem gleichen Tier hier irgendwie einfach mit haben. Das sind einfach Shots. Hier kannst du theoretisch kannst du natürlich auch jetzt mit Freshman gehen. Da verlierst aber halt einfach noch mal ein Jahr mehr. Hast genauso keine Ahnung irgendwie. Ich denke, da das große Talentunterschied jetzt schon zu projizieren oder von der Warte aus, aus welchem Jahrgang die besseren Five-Star-Prospects werden, keine Ahnung. Und dann nimmt man lieber noch den Shot drauf, dass es ein, ja, dass man halt früher aus dem College rauskommt und damit früher relevant wird. Ich glaube, ja, ich mache es jetzt trotzdem gleich nochmal genauso. Und ich gehe mit dem heißen Scheiß der letzten Saison, Quarterback Quinn Ewers von Texas. Der kann halt theoretisch nach diesem Jahr deklären, wäre ein Quarterback für die 24er Klasse. Ich finde, Quinn Ewers sah letztes Jahr eigentlich sogar ganz gut aus, bis er sich verletzt hat. Und ich finde, es ist halt sehr abgekühlt jetzt um ihn rum, so ein bisschen der Hype. Weil klar, jetzt gibt es halt die nächsten Spieler, die da sind. Es gibt natürlich in Texas auch große Konkurrenz jetzt, die da wartet. Aber was Ewers da gezeigt hat im Spiel gegen Alabama, im Speziellen sogar, bis er dann eben sich verletzt hat, war beeindruckend genug für mich, um zu sagen, ich glaube, dass er, wenn er jetzt wirklich fit ist und zurückkommt, kann er, glaube ich, richtig gut spielen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schon sofort den Freshman Archie Manning starten lassen. Ich glaube, dass Ewers nochmal die Chance haben wird. Und wenn er dann ein gutes Jahr hat, dann kann er auch, ich glaube, dass er auch zu den, vielleicht, ich glaube nicht, dass er zu Caleb Williams aufschließen kann, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er zu Drake May auch aufschließen kann, was die Rookie Drafts 24 angeht. Und auch, also was das Draftkapital auch angeht.
Ja, gut möglich. Also die Umstände bei Texas sind ja wirklich nicht schlecht. Also die haben gute Receiver, die haben guten Tight End, die haben einen guten Running Back. Wie wir können, Alliance von Texas sind in der Regel stark. Also haben sie immer gute Recruits auch. Also die Umstände sollten schon passen. Der Coach ist gut. Und dann verkackt Texas am Ende doch wieder.
Ja, wie
Kennen wir
immer.
alle. Aber an sich eigentlich sollten die Umstände gut sein. So, das will ich damit sagen. Ja,
Genau.
ich habe an vorher halt eben auch zwischen Klubnik und Ewers geschwankt, also dementsprechend war es für mich ja auch dann der folgerichtige Pick. Ich gehe dann mit dem nächsten Wide Receiver, haben wir ja lange keinen mehr gehört,
Ja.
und Ich entscheide mich hier eben für den Nummer 1 Receiver von Kate Klubnik. Und zwar ist das Antonio Williams aus Clemson. Und ja, der kam so letztes Jahr eigentlich auf die Bildfläche. Clemson-Saison war an sich nicht gut, aber er war die positive Überraschung. Hat da wirklich rausgestochen. Ist jetzt kein besonders großer Receiver, also ist irgendwo 6 Fuß glatt. Wird er gelistet, also kann man auch davon ausgehen, dass er vielleicht ein bisschen kleiner ist. Eher so ein Shifty-Slot-Guy, also, aber wenn er die Größe hat, dann ist es vielleicht gut, wenn er nochmal ein paar Muskeln draufpackt, dann kann das vielleicht auch Outside packen. Ja, auf jeden Fall trickreich, universell einsetzbar, sowas, was ich von ihm gesehen habe, mochte ich auf jeden Fall gern spielen sehen und ja, dementsprechend für mich hier die Wide Receiver, die jetzt noch so auf dem Board sind, sind da wirklich, sind alle Wundertüten und er ist da noch derjenige, den ich irgendwie ganz gerne mag. Deswegen ist er für mich hier derjenige, für den ich mich entschieden habe.
Kann man, glaube ich, machen. Ich habe hier ehrlich gesagt jetzt 5 Wide Receiver hintereinander
Ja.
und so in einem Tier. Da können wir jetzt halt abwechselnd quasi vielleicht picken. Ich weiß nicht, ob du zwischendrin noch Abwechslung reinbringst für einen anderen, für eine andere Position. Ich mache direkt weiter mit dem Wide Receiver und ich habe einem hier eine kleine Edge gegeben, einfach nur aus dem Grund, dass er in der 2024er Klasse ist. Ist meine so Nummer 3 in 2024 unter den Wide Receivern hinter Harrison und Ebuka, und das ist Malik Nabers von den LSU Tigers. Finde ich einfach ganz spannend. Ich finde, der hat als Freshman schon ein bisschen was gezeigt. Er hat letztes Jahr in einem, naja, ich sag mal so, in einer überschaubaren Offense dann auch ein bisschen was zeigen können. Ich glaube, dass er okay ist. Ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht gerade der absolute Upside- und Ceiling-Pick. Also, was dann da wirklich rauskommt, muss man auch mal sehen. Vielleicht ums so, ja, er hat so mit Ach und Krach auch seine 2, ja, also Receiving Yards per Team Pass Attempt geknackt, und ja, das schreit jetzt auch nicht gerade so Elite alles, aber auf der anderen Seite sei auch, ja, es war halt auch eine Kack-Offense, Kack-Quarterback-Play, da Brian Kelly als Coach ist halt sowieso einfach nicht gerade nice für zumindest mal, was die Offense angeht. Und ja, ich glaube, dass Malik Nabers auch ein bisschen mehr könnte, wenn er in einer besseren Offense unterwegs wäre.
Ja, vielversprechender Spieler. Bin gespannt. Also, ja, wird sehr wahrscheinlich der Wide Receiver 3 sein, ne? In der Klasse. Ja, ich mache jetzt hier an der Stelle. Ich schwanke jetzt. Ich schwanke jetzt zwischen einem Texas-Spieler und einem Clemson-Spieler.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den nächsten, also Texas, gehst du Texas, bist du auf Wide Receiver unterwegs in Texas? Und das
Ja,
wundert
bin
mich
ich.
ja geradezu. Da ist ja gar nicht dein Profil so.
Ja, also ich gehe jetzt auch mit dem Spieler, muss ich
Ja.
sagen. Also ich entscheide mich jetzt doch für ihn,
Ja.
auch wenn die letzte Saison doch enttäuschend war. Aber es handelt sich um Xavier Worthy, der wirklich eine sehr, sehr, sehr krasse Freshman-Saison gespielt hat. Dann letztes Jahr, wie gesagt, etwas nachgelassen hat, etwas enttäuschend war. Aber ja, ist ein schneller Spieler, einfach anders heißt. Das ist halt auch das, was du meinst, wahrscheinlich, was ich nicht mag. Ja, genau. Also, gerade Gewicht ist halt wirklich concerning, ne? Also, der gute Mann ist aktuell jetzt mittlerweile immerhin mit 172 Pfund gelistet. Ja, das ist wirklich wenig. Gut, wir hoffen mal. Also, ich glaube, der war zwischenzeitlich auch mal um die 160 gelistet. Also, wir hoffen mal, dass er da vielleicht noch ein paar Pfündchen draufpacken kann. Da kommt er irgendwie so in Richtung vielleicht 180. Dann ist es zumindest nicht so, dass man komplett vom Stuhl fallen muss, aber ist schon kritisch. Ja, gucken wir mal, ob er jetzt nochmal ein wirklich gutes Jahr spielen kann, um sich da für die NFL zu empfehlen und da an sein Freshman-Jahr anknüpfen zu können. Ja, wie gesagt, die Auswahl an Receivern ist hier jetzt halt wirklich mau und deswegen gehe ich hier mit Xavier Worthy.
Ja, ich meine, bei allem, Also ja, ich glaube damals, wir haben immer noch, ich glaube, es war immer noch ein guter Take, dass wir gesagt haben, Smitty ist einfach nicht auf dem Level von dem Ja'Marr Chase, so, und dass dieses ultimative Ceiling, dass da Size halt schon ein Concern ist. Und ich glaube das auch immer noch, dass Devonta Smith ohne AJ Brown in der Philly Offense, also einfach als wirkliche Nummer 1 ohne weitere richtig gute Waffen und ohne einen guten X-Receiver nicht so produktiv wäre. Aber trotzdem war er halt in dieser Rolle und in diesen perfekten, super Umständen schon sehr produktiv und er ist ein guter Spieler. Und das ist auch, also ist so ein bisschen ein Beweis, dass man schon auch mit so einem Körper jetzt in der NFL funktionieren kann. Und das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, auch für Xavier Worthy. Und daher, ja, kann man an der Stelle, wo wir jetzt hier sind, sowieso unbedingt nehmen. So eine produktive Freshman-Season war schon beeindruckend. Gut, ich gehe dann jetzt mit dem nächsten Receiver, ein Receiver der 25er Klasse, der unverständlicherweise bei Missouri spielt. Es ist der Nummer 2 Receiver seiner Klasse gewesen, im Recruiting-Ranking, Luther Burden. Und ja, Luther Burden ist halt, wie gesagt, unfassbar talentierter Spieler, kann wirklich cool was machen nach dem Catch, ist ein bisschen ja, physischer, glaube ich, passt von den Maßen her, wird irgendwo um die 6 Fuß 200 sein. Und ich glaube, er hat so das, auch er könnte der beste Receiver am Ende der 25er Klasse sein. Das ist noch total up in the air, leider, weil keiner von denen irgendwie als Freshman richtig abgerissen hat und man sagen kann, wow, Wahnsinn, kam als Freshman aufs Feld und hat einfach das Receiving Game seines Teams dominiert. Das fehlt ein bisschen in der Klasse. Daher muss man mal sehen, wer das am Ende sein wird. Aber Luther Burden sehe ich immer noch gute Chancen, dass er auch seinem, ja, seinen Vorschusslorbeeren gerecht wird.
Ja, ich, also Burden für mich eher enttäuschend. Also klar, man kann ihn hier nehmen und muss da vielleicht auch aufs Talent ein bisschen gucken, aber ja, Missouri auch, ja, Missouri ist halt Missouri, ne? Das ist halt
Ja,
jetzt nicht so besonders.
ich hätte nicht gedacht, dass er da bleibt, ehrlich gesagt. Und ich dachte, das Safe Transfer Portal hier so als Freshman spielen können. Okay, vielleicht war das auch der Plan, fairerweise. Und der hat einfach nicht gut genug produziert, um es dann zu machen. Aber ja.
Ja, keine Ahnung, also was da die Hintergründe sind, aber naja. Also ich glaube auch nicht, dass er sich da im Hinblick auf Draftkapital
Ja.
unbedingt einen sehr großen Gefallen getan hat. Halt, wenn du bei Missouri als Freshman jetzt nicht gerade hervorstichst, glaube ich, hilft das nicht.
Ja.
Ja, dann kommen wir mal, ich mache mit einem 25er Spieler weiter, aber wahrscheinlich mit jemandem, der jetzt vielleicht hier an der Stelle eher ungewöhnlich ist. Und zwar gehe ich mit Tetairoa McMillan von Arizona. Und ja, ist ein sehr großer, also 6'5, 205 Pfund. Also ein sehr großer Receiver. Und der war durchaus produktiv. Hatte in seinem Team allerdings auch noch zwei weitere produktive Receiver mit Jacob Cowing und dem zu USC transferierten Dorian Singer. Genau, also die beiden waren noch im Team. Er war da der drittbeste Receiver, hatte die meisten Touchdowns, gut, bei der Größe jetzt nicht ungewöhnlich, hatte aber auch die meisten Yards per Reception, glaube ich. Also eher so ein Deep Threat X halt, ne? Und ja, finde ich ultra spannend. Mag den Spieler halt gerne, hoffe, dass er nochmal ein bisschen Masse draufpacken kann. Dann bringt er auf jeden Fall den Frame mit, um krasser NFL-Spieler zu werden. Und ich sehe da halt jede Menge Upside bei ihm und hoffe einfach, da oder beziehungsweise sehen eine Chance, dass er auch der Wide Receiver 1 der Klasse wird, 25, und finde es halt spannend. Gut, Wermutstropfen ist halt, dass er bei Arizona spielt, ne? Das ist jetzt nicht gerade
Ja.
allerkrasses Niveau, aber gut, es reicht, ne? Es reicht. Also du bist in der Division, triffst du halt auch auf USC, Utah, UCLA, also das sind schon auch
Ja.
Spieler, die Teams, die okay sind.
Absolut. Absolut. Ja, super. Also wirklich gute Freshman-Saison gespielt. Schon beeindruckend und ja, hat halt dich da auch wieder Intangibles. You can't teach hate, ne? Ist so ein
Ja.
bisschen das Ding. Und ja, so ist es. Könnte ein sehr, sehr interessanter Spieler auch für die NFL werden. Ich gehe dann mit, ja, jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen. Zwei Spieler, die durchaus, ja, ich gehe mit einem weiteren Receiver. Diesmal geht's nach Kentucky. Berrion Brown, auch 25er Klasse. Und ich finde, unter den, ja, namhafteren Receivern der 25er Klasse, jetzt mal irgendwelche Spieler von, weiß ich nicht, Colleges wie BYU ausgenommen, durchaus die beste Freshman-Season gespielt. Berrion Brown hat über 2,5 Yards per Route Run aufgelegt. Er ist halt da reingekommen bei Kentucky und hat die, ja, ich will gar nicht sagen, nur die Rolle von Wandale Robinson übernommen. Das ist, glaube ich, nicht, das wird ihm nicht gerecht. Schon anderer Spielertyp. Aber er hat vor allem einfach die Production ein bisschen übernommen. Immerhin als Freshman 64 Targets, 604 Yards, das war wirklich okay. Und ja, war halt auch ein relativ hoher Recruit. Ich glaube Nummer 9 Wide Receiver der 2022er Klasse bei 24/7 Sports. Und 6'1, 173, ja, okay, 173 Pfund natürlich schon sehr leicht. Ich hoffe, da kann er ein bisschen draufpacken und dann könnte er durchaus ein produktiver Spieler sein und vielleicht kann er sich auch das Draftkapital holen. Das ist natürlich trotzdem, muss ich sagen, schon eher jetzt hier das Vertrauen dahin, dass er weiter gut produziert. Denn es gibt hier schon, glaube ich, noch andere Namen, die von Colleges kommen, die vielleicht für mehr Draftkapital, ja, jetzt nicht garantieren, aber im Zweifel, die dir mehr Draftkapital geben und dir eine bessere Bühne bringen. Auch wenn es immerhin
Ja.
SEC ist, das muss er natürlich schon sagen, das ist okay.
Also ist ein spannender Spieler, klar, aber gebe ich dir recht, also ob der halt das Potenzial zum Erstrunden-Pick hat, muss man halt abwarten,
Genau, ja.
aber kann man durchaus auch hinterfragen. Ja, ich gehe jetzt mit Nico
Ja.
Ayamaleava, da ist der Name wieder, ne?
Ja.
Five-Star-Recruit aus der diesjährigen oder diesjährigen Freshman-Klasse so gesehen. Also ist ein Spieler, der dann erst in, jetzt will ich nichts Falsches sagen, in 2026 eligible ist. Also genau. Und bei Tennessee, wir haben gesehen, Hendon Hooker war sehr produktiv bei Tennessee. Natürlich wieder die Frage der Offense, ganz klar. Er war, wie gesagt, ein Five-Star-Prospect, auch mit laut 24/7 Sports mit der Höchstbewertung bewertet, also mit 100 Punkten praktisch, hinter Arch Manning. Wobei man bei Arch Manning natürlich schon mit dem Namen so ein bisschen das hinterfragen kann, ob das nicht einen großen Einfluss drauf hatte. So, also dementsprechend sollte er schon talentiert sein. 6,595 gelistet, also bringt eigentlich alles mit an Tools und ja, man muss ihn halt spielen sehen. Aber ich denke mal, bei Tennessee hat er auch die Möglichkeit, recht schnell aufs Feld zu kommen.
So ist es. Ich bin gespannt. Ist halt jetzt der Punkt, wo man sagt, ja, Freshman Quarterbacks, da kann alles passieren. Aber wenn du den richtigen erwischst, dann ist halt super. Dann ist das hier der Big Hit und dann war das hier genau der richtige Pick an dieser Stelle. Ich gehe jetzt noch mit einem weiteren Receiver der 25er Klasse bei Texas A&M zu Hause. Evan Stewart war der Nummer 1 Recruit des letztjährigen Jahrgangs. Hat als Freshman ein bisschen gespielt, hat auch okay produziert, war noch nichts, wo du hier komplett aus dem Sattel gehen musst, aber auch 99 Targets immerhin aufgelegt, 53 Receptions. Ja, muss man sehen am Ende, was Evan Stewart machen kann. Natürlich wäre es schön gewesen, hätte er als Freshman hier schon noch mehr produziert, aber er hat sich zumindest mal ja, gut etabliert in der Rotation, kann man glaube ich sagen. Und jetzt muss man halt sehen, dass er muss halt das Receiving Game jetzt auch übernehmen. Das wäre wichtig. Sophomore Season, auf die kommt jetzt an. Und ja, darauf setze ich jetzt hier, dass er das schafft.
Ja, jetzt für mich so, also jetzt wird es wirklich zäh, ne? Aber ich gehe jetzt hier mit dem Clemson-Spieler, den ich vorhin schon auf dem Schirm hatte, noch als letzten Punkt, um ihn mit reinzunehmen. Ich gehe mit Will Shipley,
Ah,
Running
ja.
Back, auch ehemaliger Five-Star-Recruit, wirklich talentierter Spieler, der so ein bisschen unter den Umständen in Clemson leidet, glaube ich, oder gelitten hat. War da ja recht produktiv eigentlich noch dafür, was sie so gespielt haben mit DJU in dieser teilweise dysfunktionalen Offense, und die haben ja wirklich gar nichts aufs Papier bekommen. So, und ja, ich bin mal gespannt, vielleicht kann der halt nochmal eine gute Saison spielen und sich dann auch für höheres, also sprich in der NFL-Draft empfehlen. Und seinen Stock dann noch ein bisschen risen, ist natürlich eine Wildcard. Kann auch sein, dass wir im nächsten Jahr dann über einen Viertrunden-Pick sprechen oder sowas.
Ja.
Und dann ist natürlich scheiße, aber gut, die Chance, die muss man vielleicht einfach ergreifen.
Ja.
Na, vielleicht wird es nochmal besser, und ja.
Ja,
Deswegen.
absolut. So ist es. So ist es. Ja, hat an sich eigentlich schon wirklich was gezeigt. Kann auch was im Passing Game machen, im Receiving Game machen. Eigentlich hat er Upside, muss man sehen. Aber könnte durchaus gut sein. Könnte durchaus was werden. Ich glaube, ich habe den letzten Pick jetzt hier, oder? Ist schon die 24,
Jawohl.
wenn ich das richtig sehe. Ich habe
Ja.
nicht gut mitgeschrieben. Ich sage, ist mir am Ende jetzt erst eingefallen, dass ich das vielleicht früher schon hätte tun sollen. Das war äußerst unprofessionell. Mit viel Glück bekomme ich noch, also meine Spieler bekomme ich zwar zusammen, aber wen du an welcher Stelle hier noch gepickt hast, da müssen wir
Ich habe
vielleicht gleich nochmal machen.
mitgeschrieben, also ich
Sehr
kann es
gut,
wiederholen.
sehr gut. Das ist bestens. Gut, ja, ich close das Ding jetzt und ich nehme nicht den schon erwähnten Arch Manning. Ich widerstehe dem Drang hier, sondern ich gehe nochmal mit dem Spieler 24er Klasse mit dem Vorteil theoretisch. Ich weiß nächstes Jahr, was ich davon habe, denn wenn der nicht in den NFL-Draft geht, dann war es ein Reinfall. Troy Franklin von Oregon. Potenziell da der klare Nummer 1 Receiver, glaube ich, hat Talent, ist der Ex-Receiver. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, hinter Harrison und Ibuka ist eigentlich alles weit offen auf Receiver und die NFL braucht natürlich da auch den Nachschub aus dem College. Jeder, der, ob das jetzt hier Neighbors vorher war oder Worthy oder Franklin, jeder hat die Chance, mit einer produktiven Saison sich zu einem ganz eindeutigen First-Round-Pick zu machen. Und da kommt es jetzt einfach darauf an, was passiert in 2023. Aber ja, ich nehme den Shot und gehe mit dem Oregon Duck, um den Draft sozusagen zu closen.
Ja, spannend. Also einige Spieler wirklich auch nicht vom Board gegangen, ne, die
Ja.
man vielleicht noch im erweiterten Kreis also auf jeden Fall nennen kann. Aber gut, es ist halt, ich finde, es ist halt wirklich sagen wir mal, die erste Runde, so, wo man Spieler hat, die nennenswert sind, und danach ist es halt auch wirklich so zwei, also da könntest du jetzt auch noch eine Runde 3 und 4 machen, die
Ja.
wahrscheinlich vom Tier her nicht weit abweichen würden von Runde 2, ne? Also so für mich jedenfalls vom Gefühl
Ja.
her.
Ja, absolut. Absolut. Also, ich habe jetzt hier schon mehrfach erwähnt, Arch Manning, es gibt so viel noch mehr, also andere, auch Freshman Quarterbacks, Malawi Nelson, Dante Moore hatte ich vorhin schon angesprochen, den sehr viele mögen. Auf Running Back gibt es noch Roderick Robinson, Freshman für Georgia. Aber da muss man auch immer sagen, diese Georgia Running Backs sind für Devy halt auch einfach furchtbar. Das sind immer, da gehen die
Ja.
talentiertesten Running Backs des Landes, gehen dahin und rotten dann im Committee ab. Letztes Jahr war es Branson Robinson, jetzt ist da halt Roderick Robinson, so einer nach dem anderen und keiner weiß, was passiert. Justice Haynes von Alabama. Ich bin sehr gespannt tatsächlich auf Donovan Edwards und Jace McClellan. Ob die was machen können, ob die produktive Saisons haben können und vielleicht ein bisschen noch mal in die zweite Runde hochschnuppern
Ja.
können. Siehst du da Möglichkeiten?
Ja, Donovan Edwards hatte ich hier auch auf dem Zettel, also der wäre so in meinen nächsten 3 Picks gekommen.
Ja.
Und ja, definitiv, also Michigan, gut, Corum ist geblieben, aber Edwards kann da die Receiving-Rolle übernehmen, und ja, auf jeden Fall ein spannender Spieler, definitiv, denke ich.
Ja. Nee, also man sieht, es sind natürlich, es ist immer so, dass das Coolste oder was am meisten Spaß macht, ist natürlich dieses Freshman-Picken dann, wenn man sich denkt, ah ja, der hat noch gar nicht versagt, das ist,
Ja, ist die
da
Lottokarte, ne?
ja, ist die Lottokarte, so ist es, aber wir wissen es auch. Auf der anderen Seite, es gibt noch Namen, heißt der Romy oder Rome? Rome Odunsell
Rom.
von Washington zum Beispiel, kann auch sein, dass da eine super Saison kommt. Devontae Walker, North Carolina.
Ja, Michael.
Sorry, ja.
Ja, die ganzen Quarterbacks auch, ne? Michael
Ja.
Penix Jr.,
Ja.
JJ McCarthy, wie heißt der von Oregon hier? Bo Nix,
Ja.
genau. Solche Leute, die haben halt auch das Potenzial auszubrechen oder beziehungsweise bei Penix zum Beispiel seine Saison zu bestätigen
Ja.
und dann wirklich auch hoch im Draft zu gehen.
Ja.
Also wäre nicht das erste Mal, dass wir so dann mit einer Quarterback-Überraschung dann irgendwo in den
Ja.
Top 10 Picks gehen, ne?
Ja, so ist es. Also, es wird immer irgendwie Möglichkeiten geben. Gerade, das ist natürlich leichter, wenn Spieler dann bei Colleges gegen ernsthafte Competition spielen. Auch gar keine Frage. Im Zweifel, auch wenn sie ein bisschen Intangibles haben, weil hier zum Beispiel mein alter Liebling, Cameron Rising von Utah, ist, glaube ich, echt ein cooler Spieler. Ich mag den auch gerne. Aber ich weiß auch, da ist halt NFL-Ceiling zum Beispiel super begrenzt. Da glaube ich einfach, da reicht das. Die Athletik halt zum Beispiel nicht, ja. Das ist ein guter College Quarterback, aber das war es dann wahrscheinlich auch einfach. Und da gibt es auch eine ganze Menge Spieler, die irgendwie spannend sind, die halt super Spaß machen, wenn man samstags College Football anguckt. Aber es ist halt ein anderes Game, so.
Ja, und am Ende, ich sag mal, wenn man dann jetzt auch für alle, die dann irgendwie einen Devi-Draft oder einen C2C-Draft haben, ist es auch irgendwie dann an einem gewissen Punkt immer eine gute Idee, einfach zu sagen, okay, ich mache mir jetzt mal die Freshmen auf, guck, wer sind die Top-Receiving oder Receiver-Prospects, ne? Wie jetzt zum Beispiel in dieser 23er Freshman-Klasse, ne? Zachariah Branch,
Ja.
Julian Dickey, Cannell Tate, Hakeem Williams, so diese Spieler einfach dann zu picken, so, weil Five-Star-Receiver an sich immer eine sehr gute Durchlässigkeit, wenn man das so sagen kann, eine sehr hohe Chance haben, irgendwie durchzukommen und eine Rolle zu spielen.
Ja, absolut. Und trotzdem auch vielleicht noch ein Tipp. Ich mache das selber nicht, weil für mich sind, ehrlich gesagt, so, also zumindest mal eine Devi-Liga und eine C2C. Das sind für mich auch ein bisschen Fun-Ligen. Da muss ich auch echt sagen, da weiß ich, und das ist mir sehr bewusst, sehr, sehr inkonsequent, weil ich ganz offensichtlich auch Deals mache. Man kann in Devi und C2C am einfachsten, glaube ich, den Markt schlagen, in Anführungsstrichen, also die eigene Liga schlagen, indem man sich nicht in diese sexy Picks sozusagen verliebt. Ja, in dieses, ah, da hat eine super Freshman-Saison gespielt, der startet jetzt durch, den hole ich mir jetzt und so. Sondern wenn ihr da konsequent seid, ohne jetzt hier das Thema vermiesen zu wollen, indem wir uns jetzt gewidmet haben, eine Stunde, aber da, wenn man ganz eiskalt ist und einfach sagt, nee, scheiß drauf, ich hole mir jetzt noch dieses eine Jahr Produktion von Alvin Kamara, anstatt
Ja.
jetzt irgendwie hier auf die Freshman-Liebe hereinzufallen. Dann ist das, glaube ich, auch ein guter Rat und das ist sowieso natürlich, ich meine, das ist bei Rookie Picks schon irgendwie so eine Frage, die man sich immer stellen kann, aber bei Devi ist das nochmal ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Hitrate und ein ganz anderes Risiko, das ihr da eingeht.
Ja, definitiv. Also gerade so diese Mid-Rounds, wo so ein Zweitrunden-Pick draufsteht, was wir jetzt auch gesagt haben, wo du
Ja.
eigentlich keinen großen Abfall hast zum Viertrunden-Pick.
Ja.
Da zu sagen, okay, diesen Pick trade ich jetzt weg, sammle da wahrscheinlich guten Value für ein und irgendwie vielleicht, keine Ahnung, kann ich ja zum Beispiel den Zweitrunden-Pick traden gegen Alvin Kamara und irgendwie zwei spätere Picks.
Ja.
Zum Beispiel, dann hast du deine Chancen erhöht plus Production eingesammelt. Irgendwie, das ist der ideale Fall.
Ja. Ja, und selbst wenn die Liga echt aufgewacht und sich das jetzt nicht so eindeutig abspielt, sondern ihr vielleicht auch mal da einen First Rounder hinlegen müsst, also auch hier die First Rounder, die wir am Ende hier gepickt haben, sind halt einfach keine sicheren Nummern. Wir haben
Nein.
das, ihr müsst das, alle müsst das nochmal, ihr müsst euch das vorstellen, 2022, wenn man da, oder was war es dann, 2021, ja, wenn man da einen Devi-Draft gemacht hat, dann war ein Top-4-Pick halt Sam Howell. Und zwar ein alter zwei Jahre abgerissen, der wird safe, ist ein Quarterback, den wird die NFL lieben. Und dann hast du halt einfach richtig Value verbrannt. Dementsprechend immer vorsichtig sein und wenn ihr da könnt und es die Möglichkeit gibt und ihr auch Lust drauf habt, effizient zu spielen, dann ruhig in die bisschen ältere Production investieren.
Ja, und wir wissen auch, dass es nicht sexy ist und manchmal auch man einfach gewisse Spiele haben will und dann die draftet.
So ist es, absolut. Also das mache ich ja selber so. Ich weiß, dass ich da Value einfach auch anzünde, aber es macht auch einfach Bock, weil es macht auch, es gibt auch nichts Cooleres. Also ich habe da Breece Hall auch gedraftet als Devi-Spieler und das ist halt immer noch am allergeilsten, wenn du dann so jemanden auf deinem Team hast und weißt, den habe ich schon, als er noch im College war.
Ich habe in einer Liga irgendwie letztes Jahr Drake May in Runde 6 oder sowas eingesammelt.
Ja.
Irgendeine Devi-Liga ist das, glaube ich. Habe ich auch, glaube ich, noch im Roster. Also das ist natürlich auch geil, ne? Wenn du jetzt einen potenziellen First-Round-Pick irgendwie hast. Eigentlich müsste ich ihn jetzt wegtraden.
Ja, genau.
Aber
ja, so ist es. Runde 8 in unserem ersten Devi-Draft. Jordan Addison und Quentin Johnston zum Beispiel. Ja, zwei so Spieler, wo man wusste, oder wo man jetzt sieht, hey, Wahnsinn, da ist halt irgendwie aus dem totalen Müll. Deswegen, also späte Devi-Picks sind durchaus ein cooles Investment, weil die kosten normal nichts. Und das ist dann die umgedrehte Variante von, ihr müsst halt nicht in der ersten Runde picken, das ist super riskant, aber fünfte, sechste Runde und euch ein bisschen gucken, wer hat schon ein bisschen produziert, wer war schon mal am Feld, ja, da mal auf schöne Upside-Spieler gehen, das kann sich auch richtig auszahlen. Ja. Gut.
Gut.
Perfekt. Dann, Phil.
Soll ich nochmal den Draft
wiederholen? Ja, richtig, richtig.
Das haben wir vergessen. Sonst kriegen wir von den Hörern wieder einen auf dem.
Ja, wir veröffentlichen ihn auch im Discord besser, sonst werden wir verfolgt. Ja. Und
gut, aber ich gehe es durch und leg los. Pick 1, Caleb Williams, USC. Zweiter Pick ist Marvin Harrison Jr., The Ohio State. Dritter Pick, Drake May, North Carolina. Vierter Pick, Emeka Igbuka, oh Gott, was für ein schwieriger Name, auch Ohio State. Dann Pick 5 war Raheem Sanders, Arkansas. Pick 6, Nicholas Singleton, Penn State. Pick 7, Quinshon Judkins, Ole Miss. Pick 8, Brock Bowers, Georgia. Pick 9, Cedric Baxter Jr., Texas. Pick 10, Travion Henderson, Ohio State. Pick 11, Braylon Allen, Wisconsin. Pick 12, Drew Allah, Penn State. Die zweite Runde, der erste Pick der zweiten Runde war Kate Klubnik, Quarterback Clemson. Der zweite war Quinn Ewers, Quarterback Texas. Der dritte war Antonio Williams, Clemson. Der vierte war Malik Nabers,
LSU.
LSU, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja. Der fünfte Pick war Xavier Worthy, Texas. Der sechste war Luther Burden III von
Missouri.
Wie komme ich da auf Illinois? Oh Gott. Ja, gut, wahrscheinlich. Die Qualität ist jetzt nicht so. Na gut, oh Gott. Ja,
er könnte ja auch bei Illinois spielen.
Ich glaube, wir kriegen Ärger. Ich glaube, Swiss Guy ist
Missouri-Sympathisant.
Ja. Und ich glaube, dann dürfen wir jetzt nicht zu schlecht über Missouri reden.
Ja. So.
Dann Nummer 7 in der zweiten Runde war Tatora McMillan von Arizona.
Ja.
Die 8 war Berrion Brown von Kentucky. Die 9 war Nico Ayamaleava von Tennessee. Die 10 war Evan Stewart von Texas A&M. Die 11 war Will Shipley Clemson. Und die 12 war Troy Franklin von Oregon.
So. Yes.
Genau. Und damit haben wir es.
Damit haben wir es. Das ist doch sehr gut. Wunderbar. Ich sehe einige Clemson-Spieler, einige Ohio State-Spieler. Deutlich weniger Alabama als man, also eigentlich, wir haben keinen Spieler von Alabama.
Ja, gut, da sind auch viele raus, ne, im Moment, also ja, mal gucken. Könnte sich rächen, also so ein Alabama Running Back, irgendeiner, der da rumkrebst, ist immer eine gute Idee, auch in den späteren Runden, also in seinen Shot zu nehmen.
Und auch tatsächlich ein Spieler, das ist die erste, also Indikation, dass es durchaus was werden könnte mit einem Breakout, finde ich, ist Malik Benson, der Transfer, der zu Alabama kam. Und halt auf diese Receiver kann man einfach Shots nehmen, sozusagen. Also wer von Isaiah Bond, Ja'Cory Brooks, Malik Benson, Kobe Prentice wird da jetzt irgendwie ausbrechen? Irgendwer wird es schon sein. Ich glaube, bei Jermaine Burton sind wir alle jetzt
das Ding ist durch.
Auch raus. Das Ding ist durch. Ich habe ihn nicht verkauft bekommen, Mann. Ich habe es so lange versucht, Alter. Aber das war echt, der Ship has sailed. Auch letztes Jahr einfach schon.
Ich glaube, ich habe dir mal ein Angebot gemacht, als er zu Alabama transferiert ist.
Echt, oder?
Also, ja, aber gut, muss wahrscheinlich nicht gut genug gewesen sein.
Ja, ich hätte es annehmen sollen, egal was es war. Du konntest
den Hals wieder nicht vollkriegen, wir kennen das Spielchen,
ja. Ja gut, Alter, Alabama, frag mal bei, ich habe vielleicht zu lange bei, wie heißt der, Brandon Lejeune zugehört, der große Jermaine Burton-Fan war.
Ja,
Das ist es,
ich sag mal, Alabama, da hat man sich auch schon öfter die Finger dran verbrannt, ne? Ja'Cory Brooks und Ajay Hall.
Ja.
Das wird, glaube ich, auch nichts mehr. Soweit kann man sich vielleicht auch so aus dem Fenster lehnen. Ja. Aber,
wie hieß denn dieser, die hatten doch letztes Jahr diesen Speedster auch dazu geholt, wo wir beide dachten, da hast du dir den Breakout jetzt hier in Runde 28 im C2C-Draft geholt. Ich habe jetzt den Namen leider. Hat er überhaupt irgendwie mal aufs Feld geschafft eigentlich? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob er auch verletzt war, aber wie hieß der Gute denn? Ich schaue gerade, ob wir den hier noch irgendwo haben.
Ich bringe es echt nicht mehr zusammen, glaube ich.
Ja, schade.
War nicht Treshawn Holden, oder?
Nee, Holden war auch ein Spieler.
Tyler Herrell war's.
Ja, richtig, ganz genau. Ja,
der von Louisville kam, ja, richtig.
Ja.
Ja, und jetzt hat er den Sprung zu Miami geschafft.
Ja, gut, immerhin ist okay. So schlecht, aber...
Ja, wird er halt auch wieder nichts machen, wahrscheinlich. Zwei Receptions für 18 Yards wurden's.
Ja, na, da sind schon ein paar Spieler, die wirklich auch im Übel in der Versenkung verschwunden sind über die letzten Jahre. Also, wie gesagt, wie hieß denn nochmal der Tight End, der bei LSU war und der jetzt bei Georgia zuletzt der Große, das Riesentalent?
Quasi hier neben bei Georgia, hinter Washington dann. Delp?
Delp ist ja noch da, der ist ja immer noch ein großes Talent.
War das nicht Michael Trick?
Der Riese.
Wie hieß denn der? Ich weiß,
Der steht müsste bei Georgia noch nicht. Im Kader sein. Ja.
Ist bei Georgia noch, oder wie? Okay.
Müsste er sein. Ach Gott, der hatte doch noch Heimweh und ist deswegen dann zurück zu
Georgia gegangen. Du meinst aber nicht den Receiver, oder? Der erst Nein. Receiver war. Wer war denn das nochmal? Das war ja auch so ein. Der Kandidat, den ich damals auch früh gedraftet habe, weil ich dachte, ich hole mir jetzt den Unterschieds-Tightend. Das ist. Aber ja, ich glaube, es klingelt schon was.
Oder ist er da nicht mehr? Das nervt jetzt.
Also das werden wir jetzt nach der Folge noch genauer erörtern, wer das dann war. Und wir werden es euch alle wissen lassen.
So ist es.
Alles klar. Gut. Super. Wunderbar. Dann würde ich sagen, damit lassen wir es dann auch gut sein. Wir gucken noch ein bisschen nach verschollen gegangenen Talenten und hören uns dann entspannt in 2 Wochen wieder, wenn wir der NFL-Saison nochmal einen Schritt näher gekommen sind.
So ist es. College-Saison ist dann schon angefangen, also ihr könnt die ersten Spiele dann schon gesehen haben.
Ja.
Viel Spaß dabei.
Genau, viel Spaß. Bis dahin, gute Zeit. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.